Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Die Musikstadt Leipzig ist ein Konglomerat aus Kunst, Kultur und Musik.
Also ich finde Musik sehr schön, weil es auch Spaß macht. Man sieht Bilder vor Augen, die einem dazu einfallen.
Auch immaterielle Dinge oder Ideen brauchen Häuser, Räume, in denen sie wohnen können. Und so ist das bei der Notenspur, indem wir das mit Gebäuden verbinden, kehren auch Menschen wieder in die Stadt zurück.
Also Leipzig wird 1853 die Musikmetropole Deutschlands und eine der tragenden Musikmetropolen Europas. So gibt es viele Namen zu nennen. Über 90% aller deutschen Musikverleger saßen hier und damit gingen natürlich auch Komponisten in Leipzig ein und aus.
Mendelssohn ist Leipzig und Mendelssohn und Leipzig sind eine Einheit, gehören irgendwie zusammen. Von Leipzig aus kann man sagen, hat Felix Mendelssohn-Bartholdy die Musikwelt verändert.
Willkommen in der Musikstadt Leipzig. Es gibt wohl kaum eine zweite Stadt weltweit, die auf eine so vielfältige und reichhaltige Musiktradition verweisen kann wie Leipzig. Musikkultur nicht im höfischen Sinne, sondern getragen von einer wohlhabenden Bürgerschaft. Berühmte Komponisten waren hier zu Hause. Neben Felix Mendelssohn-Bartholdy waren es auch noch Größen wie Johann Sebastian Bach, Clara und Robert Schumann oder auch Richard Wagner. Sie alle haben Spuren hinterlassen, denen man in Leipzig folgen kann. Und es gibt auf der Notenspur noch mehr zu entdecken und zu erfahren über die traditionsreiche Musikstadt. Der Musikinstrumentenbau erlebte hier eine Blütezeit. Die Universitätsstadt war ein wichtiger Standort für die einflussreichen Musikverleger, die Komponisten bekannt und groß machen konnten. Ich bin Alexandra Gerlach und nehme Sie gerne mit auf die Notenspur. Erleben Sie so einen Teil des klangvollen touristischen Pfads durch die Musikstadt Leipzig.
Der Guten bei der statt eine Achtelnote eine Viertelnote. Da klingt das. Der Guten, hier bin ich so viel.
Ganz allein sitzt Thomas Kantor Andreas Reitze am Flügel im großen Probensaal des Kastens. Das ist das Internat der Thomaner. Hellblaue Jeans und Jackett, an den Füßen sportliche Sneaker. Normalerweise üben die Thomaner in Präsenz, doch jetzt ist der Saal gespenstisch leer. Vor ihm, auf einem großen, transportablen Bildschirm, sieht er ein knappes Dutzend Sängerknaben in den digitalen Kacheln. Jetzt sind die Altisten dran. Trotz der gerade erfolgten Konzertabsagen wird das Weihnachtsoratorium geübt. Es herrscht konzentrierte Stimmung.
Im Takt 5, da geht's ja eigentlich, da ist eine Achtel zu viel. Kann man keine.
Na, du musst den Takt vergessen. Jetzt, Carlisus hat das ganze Amts eingeteilt. Okay. Also es geht sich schon aus.
Reitze?
Ja. Jetzt, Malte, müsstest du dich kurz einschalten, dann grüße ich nicht. Ja.
Ich habe einmal vom Himmel hoch, da komme ich nachher eine Kopie mit zwei Stücken.
Ja, das ist richtig. Genau, das ist richtig. Das zweite singen wir gleich.
Wie ist das hier online zu proben? Wie funktioniert das für Sie?
Na gut, ich bin schon gewohnt. Wir haben vor 2 Jahren in der Schweiz monatelang so proben müssen. Von dem her ist eigentlich alles alt hergebracht. Das ist kein Ersatz für eine Chorprobe, ganz klar nicht. Aber immerhin die Möglichkeit, die Jungs zu sehen. Und die sind auch alle da. Und wir versuchen einfach, das Möglichste möglich zu machen. Das ist ganz klar, die Verbindung zu behalten.
Aber Sie hören die ja gar nicht.
Nee, das ist richtig. Wir können die einzeln zuschalten, aber im Moment geht es einfach wirklich darum, ich spiele, ich singe und versuche die mitzuholen. Das ist absoluter Notbehelf, irgendwas zusammenzuhalten. Ja,
genau. Auch für die jungen Sänger sind die Bedingungen in der Pandemie belastend. Bei einem früheren Besuch treffe ich auf den damals 10-jährigen Joel Necker. Er spricht das aus, was junge und ältere Thomaner verbindet und was sie jetzt in der Pandemie vermissen, vor allem die Gemeinschaft im Alltag.
Also ich finde Musik sehr schön, weil es auch Spaß macht und man hat auch irgendwie ein Gefühl und ja, man sieht Bilder vor Augen, die einem dazu einfallen. Also ich fand es sehr schade, weil ich habe den Chor auch sehr gemocht jetzt, aber die Corona-Zeit kommt plötzlich und dann ist vorbei. Der normale Alltag ist vorbei.
Mit Gewandhausorchester und Thomaner-Chor verfügt Leipzig über zwei der ältesten Klangkörper weltweit mit internationalem Renommee. Die Thomaner mit ihrer über 800 Jahre langen Geschichte begeistern bis heute mit ihren Stimmen, die das Gotteslob singen. Es ist einer der ältesten Knabenchöre überhaupt, dessen Geburtsstunde im Jahr 1212 in Leipzig schlug. Berühmte Kantoren, allen voran Johann Sebastian Bach, haben diesen Chor und seine Tradition geprägt. Der Schweizer Andreas Reitze wurde am 18. Dezember 2020 zum neuen Kantor gewählt. Im September hat er sein Amt angetreten. Er ist der 18. Thomaskantor nach Bach. Ist das Bürde oder Freude?
Johann Sebastian Bach ist so wie die Sonne im Mittelpunkt, wo dann alle Strahlen hingehen. Wir kennen das ja auch von der Bach-Familie, dieses Bild. Und dann aber auch andere Thomaskantoren, die ich sehr bewundere, zum Beispiel Johann Hermann Schein oder Calvisius, nicht nur als Musiker, sondern auch als Gelehrter auch in seiner Zeit, typisch für die ausgehende Renaissance.
Sie haben gerade das Bild der Sonne gewählt für Johann Sebastian Bach. Man könnte auch das Bild der großen Eiche wählen, die also genau Alles überschattet und deshalb kann dort nichts gedeihen. Das ist aber nicht Ihre Sorge.
Nee, ich denke, wissen Sie, ich meine, Johann Sebastian Bach, das ist schon ein Kosmos für sich, den es immer wieder neu zu entdecken und zu ergründen gilt. Mich da auf eine Linie mit ihm zu stellen, das wäre vermessen, das möchte ich auch gar nicht. Ich bin ein völlig anderer Typ, auch eine andere Zeit, auch heute.
Was für einen Stellenwert hat heute der Thomaner Chor in der Musikstadt Leipzig? Wie würden Sie das definieren?
Ich denke, das ist schon einer der Leuchttürme. Ich sage bewusst einer, es gibt ganz viele andere. Die älteste Kulturinstitution der Stadt Leipzig ist der Thomaner Chor. Und jedes Jahr wieder mit neuen Jungs, mit Familien, die dahinter stehen. Und das ist schon was ganz Besonderes.
Jetzt haben Sie eine Sonderlage. Es sind im Moment so gut wie keine Kinder im Haus, keine Sänger. Die sind meistenteils zu Hause, nur ganz wenige wohnen hier noch. Wie ist das jetzt, das Leben im Alumnat in der Pandemie?
Na, ein bisschen trostlos, das ist ganz sicher so. Also wir sehen die Jungs am Mittagessen, die kommen ja gestaffelt im Moment auch, um einfach Ansteckungen zu vermeiden, um die Distanzen einzuhalten. Da gucke ich, dass ich bei jeder Gruppe kurz Hallo sage, mit ihnen spreche auch. Und das ist schon so, dass das Kasten, wir nennen das hier ja den Kasten, das Kastenleben ist hier auf ein Minimum runtergefahren. Das tut schon auch weh, das zu sehen, weil die Seele, die Jungs sind ja die Seele des Hauses und die fehlt im Moment. Und trotzdem versuchen wir, die Fahne oben zu behalten, die Fahne des Gesanges beim Proben, beim gemeinsamen Singen, wobei ja mit Zoom halt das gemeinsame Singen schon so eine Sache ist, das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber immerhin, wir versuchen das aufrechtzuerhalten und die Jungs sind dabei.
Gut, also, liebe Alti, ich hoffe, ihr seid einigermaßen mitgekommen, jetzt kommen schon die Sopräne in unsere Altgruppe rein. Zeit, sich zu ducken im Alt und in die Vesper zu gehen jetzt. Ne? Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Wir sehen uns Abend, 18 Uhr.
Die Universität Leipzig ist ja einer der großen Gründe, dass sich Leipzig zu einer Musikstadt entwickelt hat. Also ist ja so eine ganz andere Mischung als in vielen Musikstädten, die eine Hofhaltung hatten, also wo das Anliegen des Hofes war, mit Musik zu repräsentieren. Und hier in Leipzig ist es eine Bürgerstadt, wo Musik von unten entwickelt wurde. Die Menschen hier, die waren eben auch nicht nur Geld interessiert oder handelsinteressiert, sondern eben auch Musik, Kultur interessiert und haben das selber geschaffen.
Professor Werner Schneider, Physiker und Musikliebhaber und als solcher einer der Väter der Notenspur in Leipzig. Viele Jahre hat er an seinem Herzensprojekt gearbeitet. Inzwischen ist die Tour zu den herausragenden Orten der Leipziger Musikgeschichte offiziell ausgeschildert und mit Infopunkten versehen, an denen man zum Teil auch Mini-Hörspiele anhören kann. Wir treffen uns vor dem Gewandhaus in Leipzigs Innenstadt. Der Konzerthausbau ist der einzige Neubau einer Konzerthalle in der DDR, entstanden dank der energischen Initiative des legendären Gewandhauskapellmeisters Kurt Masur und eingeweiht im Jahr 1981. In Leipzig, so erklärt der Physikprofessor, ist die Universitätsstadt eng mit der Musikstadt verbunden und hat eine besondere Tradition.
Die Universität, 1409 gegründet, das ist ein Hort der Kreativität für ganz Mitteldeutschland gewesen. Und jeder, der hier irgendetwas studiert hat, war gut in Musik, auch Musiktheorie ausgebildet. Und ganz viele Musikinitiativen haben wir begonnen. Also Telemann ist ein sehr gutes Beispiel, hat hier Jura studieren sollen von zu Hause aus, war gleichzeitig praktisch Operndirektor, hat hier 8 Opern während seines Studiums komponiert, mit Studierenden aufgeführt, selber gesungen. Er hat alle 14 Tage eine Kantate für die Thomaner gemacht. Und also man weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. Also er hat nicht Jura studiert, er hat hier das Musikleben Leipzigs geprägt.
Aber die Universitätskirche war ja darüber hinaus ein Ort der Disputation und ein Ort der Musica Sacra, also eigentlich der Kirchenmusik.
Beides. Vorher war es der Dominikanerkloster, wo also auch die Theologie wirklich angesiedelt war, war immer beides. Also es war auch ein Ort natürlich der Kirchenmusik, aber es war eben auch die Aula der Universität von Anfang an. Insofern war das immer eine Doppelnutzung dieses Gebäudes und genauso ist das jetzt auch, deshalb so dieser lange Name Paulinum Universitätskirche St. Pauli und Aula der Universität.
Werner Schneider nimmt Kurs auf das Portal der wiedererrichteten Universitätskirche St. Pauli und wendet sich dann nach links zum Uni-Eingang.
Wir gehen jetzt durch das Universitätsgelände zum Standort des ersten Gewandhauses, Haus der Tuchhändler. Gegründet worden ist das Gewandhaus nicht, aber wieder auch genau in dieser Geschichte, in dieser bürgerschaftlichen Geschichte. 16 Kaufleute haben sich zusammengetan und haben gesagt, was die in Dresden können, Hofkapelle, können wir auch. Wir geben jeder das Jahresgehalt für einen Musiker. 1743 ist dadurch das Gewandhaus gegründet worden. In einem am Brühl, in einer Gaststätte, haben sie dort noch musiziert und als dann immer mehr Besucher kam, reichte der Saal dort nicht mehr aus. Dann hat man einen neuen gesucht und hat eben diesen Dachboden der Tuchhändler gefunden und hat dann dort diesen Konzertsaal eingebaut, 1781 dann eröffnet und wo eben dann Mozart und Graf Maria von Weber dann auch wirklich dirigiert haben.
Oh, schöne Treppe hier mit Sisal belegt.
Ja.
Das fordert jetzt hier unsere Fitness.
Fordert die Fitness?
Wie viele Stockwerke hat das hier? Eieiei. Sind wir schon vorbei? Oh. Ach, hier an dieser Stelle befand sich von 1781 bis 1884 der Eingang zum Konzertsaal des alten Gewandhauses. Ja. Aber außer dieser Tafel gibt es nichts mehr.
Wenn dahinter ist jetzt ein Hörsaal. Ich habe da also auch schon Vorlesungen gehalten in dem Hörsaal. Und dann sage ich zu meinen Studierenden, wissen Sie, dass Sie an einer ganz besonderen Stelle sitzen? Hier hat dann früher Mendelssohn dirigiert an dieser Stelle und Clara und Robert Schumann, die eine hat ihr Klavier gespielt, vom anderen ist die erste Symphonie hier uraufgeführt worden. Nee, was ist das? Da musste ich erst mal die Liebesgeschichte erzählen von Clara und Robert. Ja. Und hier hinter der Tür ist also wirklich auch die Frühlingssymphonie uraufgeführt worden.
Während der Professor erzählt, leuchten seine Augen. Natürlich hat er an diesem Ort auch die herzzerreißende Liebesgeschichte von Robert Schumann und Clara Wieck im Kopf, die nach dem Happy End eng mit der überbordenden Freude der Frühlingssymphonie von Robert Schumann verbunden ist.
Oh, was haben wir denn? Von Beethoven, 5. Klavierkonzert, Triple-Konzert hier dahinter uraufgeführt worden. Das einzige Klavierkonzert von der Clara Schumann ist hier uraufgeführt worden. Dann ist Mendelssohn-Violinkonzert hier uraufgeführt worden. Die Meistersinger-Ouvertüre ist unter Wagners Leitung hier uraufgeführt worden. Das Violinkonzert von Brahms ist 1879 hier uraufgeführt worden. Also schon allein, wenn man diese Uraufführungsliste sich anguckt, das ist Wahnsinn, was hier für Musikgeschichte auf so engem Raum auch konzentriert ist.
Sagt Werner Schneider und zieht mit triumphierendem Blick aus seinem Rucksack einen kleinen Lautsprecher, der mit einem USB-Stick verbunden ist. Und plötzlich wird das Treppenhaus zum Konzertsaal.
Ach, da haben Sie richtig so einen kleinen mobilen Lautsprecher.
Ja, 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 genau. Super. Und dann können wir mal gucken, was wir jetzt hier gerade haben. Ja.
Der 31. März 1841. Im Konzertsaal des ersten Gewandhauses probt das Gewandhausorchester Schumanns Frühlingssinfonie. Am Pult steht Kapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy.
Meine Herren Blechbläser, das strahlt mir noch zu wenig. Denken Sie an das Dichterwort, das diesen ersten Takten zugrunde liegt. O Wende, wende deinen Lauf, im Tale blüht der Frühling auf.
Maestro Mendelssohn, diese Fanfare klingt ja recht verschnupft für ein Frühlingserwachen.
Mein lieber Schumann, wie schön, dass Sie zur Probe kommen. Meine Herren, darf ich vorstellen, Robert Schumann, ein Genie, ein Meister der Farben, der Frühlingsfarben. Und der Komponist des Werkes, das wir heute Abend zur Uraufführung bringen werden. Eine ganze Symphonie, geschrieben an nur 4 Tagen und doch so vollendet.
Mendelssohn ist Leipzig und Mendelssohn und Leipzig sind eine Einheit, gehören irgendwie zusammen. Von Leipzig aus kann man sagen, hat Felix Mendelssohn Bartholdy die Musikwelt verändert.
Wir sind im Mendelssohn-Haus Leipzig, einem Museum, das rund um die letzte Privatwohnung des Komponisten errichtet wurde und ein wichtiger Anlaufpunkt auf der Tour der Leipziger Notenspur ist. Patrick Scheing, der neue Direktor des Hauses, führt durch die Räume. Der Salon der Mendelssohns im ersten Stock des damals frisch erbauten klassizistischen Hauses in der Goldschmidtstraße wurde zu einem Hotspot der Stadt, erzählt er.
Er war 12 Jahre Gewandhauskapellmeister von 1835 bis 1847, hat 2 Jahre in dieser Wohnung, wo wir uns befinden, in dieser Belle Etage im ersten Stock des Mendelssohn-Hauses, wie es ja heute heißt, gewohnt mit seiner Familie. Wir haben hier über 300 Quadratmeter. Der größte Raum der Wohnung war das Musikzimmer, der Musiksalon. Und das zeigt die Bedeutung der Musik in diesem Haus und in dieser Wohnung.
Als der damals 26-jährige jüdische Felix Mendelssohn Bartholdy 1835 die Leitung im Gewandhaus übernahm, begann eine Blütezeit für das Orchester. Er formte es zu einem der führenden Ensembles in Europa. Mendelssohn förderte junge Komponisten wie Liszt und Berlioz und ließ bewusst auch historische Konzerte spielen, die an Händel und Haydn sowie an Mozart und Beethoven erinnerten. Auch machte er die Musik von Johann Sebastian Bach erneut populär.
Er war schon zuvor ein berühmter Künstler, europaweit begehrter und berühmter Musiker auf dem Höhepunkt seiner Karriere, kann man sagen. Felix Mendelssohn Bartholdy ist hier auch gestorben am 4. November 1847.
Jetzt kommen wir in den Salon.
Richtig, das ist der Musiksalon. Und hier fanden diese berühmten Sonntagsmatineen statt. Ja, hier haben Robert und Clara Schumann gespielt, Jenny Lind, die damals berühmte Sängerin, Josef Joachim. Aber hier waren auch Gäste wie Hans Christian Andersen und die berühmten Musiker ihrer Zeit, vor allem auch, weil diese Verbindung zum Gewandhaus und Gewandhausorchester bestand. Also die Solisten und die Musiker des Gewandhausorchesters, wenn sie in Leipzig waren, waren auch Gäste der Mendelssohns.
Diese Tradition wird heute fortgesetzt. Auch jetzt veranstaltet das Mendelssohn-Haus mit den Sonntagsmusikern öffentliche Konzerte im historischen Musiksalon der Mendelssohns. Derzeit jedoch ist aufgrund der Pandemie das Museum selbst geschlossen und die letzten Sonntagskonzerte findet man nur online.
Also ein klassischer Salon, kann man sagen?
Ein klassischer Salon, ein Musiksalon, ein Salon, wo man sich zum Gespräch traf, aber bei Mendelssohns eben vor allem auch zur Musik. Sonntags vormittags war die ideale Zeit dafür. Das war der kulturelle Mittelpunkt Leipzigs zu der Zeit, kann man sagen.
Original erhalten geblieben ist auch das Arbeitszimmer des Musikgenies Felix Mendelssohn Bartholdy. Es liegt am Ende der Wohnung, ist klein, aber hell und sonnig und gibt auch heute noch Einblicke in seine Arbeitsweise. Direktor Patrick Schmeing und seine Assistentin Christiane Schmidt lieben diesen Raum.
Wo komponiert wurde, weniger musiziert, aber komponiert wurde, und wo er, so stellen wir uns vor, auch wichtige Gespräche geführt hat mit seinen Musikerkollegen, mit Künstlern. Und wir wissen ganz genau, und das ist sehr schön und sehr interessant, wir wissen ganz genau, wie dieses Arbeitszimmer zu seiner Zeit aussah. Denn es ist eine aquarellierte Zeichnung seines Patensohnes erhalten. Und wir haben das nachgestellt mit einer Goethe-Büste, mit einer Bach-Büste auf dem Musikschrank, einem Cembalo und mit seinem Arbeitsplatz, einem Sekretär bzw. einem Schreibtisch, muss man sagen, und natürlich diesem Stehpult.
Das Instrument ist ein Tafelklavier.
Und das konnte man wie nutzen?
Das gab unterschiedliche Nutzungsweisen. Natürlich konnte man es ganz normal spielen. Sie sehen, die Klaviatur ist ein bisschen kleiner, also es ist nicht so umfänglich nutzbar wie unsere Flügel heute. Aber wenn man es zusammenklappte, konnte es auch als Esstisch oder als Spieltisch für Spielkarten genutzt werden.
Und was weiß man denn über die Art, wie er komponiert hat? Bei Schumann weiß man, alle mussten still sein, in die Ecke gehen, sich ganz leise verhalten, weil ihn das wahnsinnig gestört hat, wenn er was gehört hat beim Arbeiten. Wie war das hier? Was weiß man darüber?
Also Mendelssohn war eher ein Familienmensch und umgab sich mit seiner Familie, umgab sich mit Menschen. Er hatte auch Phasen, wo er allein sein musste und sich zurücknehmen musste. Aber im Grunde war er niemand, der die Stille brauchte, um zu komponieren und zu arbeiten und kreativ zu sein. Also er war ein Menschenfreund, kann man sagen. Auch über die Kunst und die Musik hinausgehende Strömungen aufnehmender und sich interessierender, in seiner Zeit lebender Mensch.
Felix Mendelssohn habe in seiner Leipziger Zeit die Musik revolutioniert, heißt es. So setzte er beispielsweise das inzwischen aus der Mode geratene Werk des berühmten Thomaskantors Johann Sebastian Bach wieder auf die Spielpläne. Und er definierte die Führungsposition des Dirigenten im Orchester. Was das bedeutet, lässt sich im Effektorium im Erdgeschoss des Mendelssohn-Hauses erleben und nachvollziehen. Hier können die Besucher mit Hilfe einer interaktiven Installation und eines digitalen Dirigierpultes selber zum Orchesterdirigenten werden. Selbst kleinste Bewegungen mit dem Taktstock werden aufgenommen und umgesetzt. Das virtuelle Orchester folgt und spielt die digitale Partitur, wie vom Besucher dirigiert.
Ja, also die Säulen sind im Grunde die Instrumentengruppen, also die Streicher und Bläser und Pauken und was es alles in einem Orchester gibt. Und die können Sie aktivieren. Oder wir gehen jetzt in die Rolle des Dirigenten, stellen uns ans elektronische Dirigentenpult, nehmen den Dirigierstab und wählen ein Werk, was wir spielen wollen, zum Beispiel Mendelssohns Sommernachtstraum. Und Sie können unterschiedliche Stimmgruppen anwählen, ausschalten, zum Beispiel die Streichinstrumente rausnehmen. Wir sind wieder viel zu langsam, wie wir hören. Und so ein Stück ohne Streicher zu hören, ist natürlich sehr langweilig, aber interessant einmal auszuprobieren. Und im Grunde ist dieses Dirigierpult, dieses Effektorium ideal, um zu sehen, welche Wirkung ein Dirigent auf ein Orchester haben kann. Also die Position des Dirigenten, die Mendelssohn ja so sehr geprägt hat, wie wir sie heute kennen, ist sehr wichtig für die Wirkung eines Orchesters. Wer wäre nicht gern mal Dirigent oder Dirigentin eines großen Orchesters? Und würde sich da ausprobieren.
Hallo?
Hallo, ich bin ein bisschen eher. Das ist überhaupt kein Problem.
Die Notenspur führt mich zu einem weiteren Paar, das Leipzigs Galerie berühmter Komponisten krönt. Unweit des Stadtzentrums im Schumannhaus und Museum empfängt mich Franziska Franke-Kern, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Hauses. Sie führt mich zunächst zu einem kleinen, hüfthohen Podest, auf dem die Holzskulptur einer schlanken Hand liegt. Eine Installation, mit der Besuchern ein ganz besonderes Hörerlebnis eröffnet wird.
Wenn Sie da auf Ihre Hand drauflegen wollen, dann können Sie quasi Clara erspüren.
Clara war bereits ein Star, als sie sich in den jungen Komponisten Robert Schumann verliebte. Sie hatte halb Europa auf Konzertreisen gesehen, als sie die Ehe gegen den Willen ihres Vaters Friedrich Wieck einging. Und sie verdiente richtig Geld mit ihrer virtuosen Klavierkunst.
Und war in allen Salons und auf allen großen Bühnen zu Hause. Und dann heiratete sie, und das war die große Sorge von Friedrich Wieck, dass nun alles beendet ist. War ursprünglich auch so. Sie nahm sich erst mit zurück, damit Robert komponieren konnte. Es gab auch eine relativ strenge Hausordnung. Er komponierte bis 12, dann wurde spazieren gegangen, dann aß man, dann wurde wieder bis 6 komponiert. Oder man machte dann eigene Kompositionen zusammen, dass also Clara und Robert sich auch Werke von anderen Komponisten erarbeiteten. Zum Beispiel Bach durchforsteten sie, Beethoven-Sonaten, übten sich gegenseitig im Partiturspiel. Aber für Clara war das schon eine sehr, sehr schwierige Zeit am Anfang, denn sie konnte nicht üben. Wenn wir hier das Knarzen hören, können wir uns auch so ein bisschen vorstellen, die Wände sind äußerst dünn. Das heißt, Clara musste schweigen. Und das war eigentlich für sie der größte Kummer. Sie schrieb dann auch in ihr Tagebuch, meine Kunst lasse ich nicht liegen. Also sie hat fest daran geglaubt, dass sich das auch ändern wird. Und das ist eine der Herausforderungen dieses Paares, nämlich dieses Spannungsfeld aufzubrechen. Sie ist eigentlich die berühmtere, auch die, die das Geld für den Haushalt erwirtschaftet. Und er derjenige, der natürlich als Mann im 19. Jahrhundert die vordere Position zu spielen hat, sich aber im Moment eher zurücknehmen muss. Und das war unglaublich kompliziert. Aber sie haben eine Lösung gefunden. Dann wurde es auch wieder stärker mit ihrer Konzerttätigkeit. Das hat zum einen den Grund, dass Robert auch feststellen musste, dass die Einnahmen schrumpfen, wenn sie nicht auf Konzertreise geht. Denn er war noch nicht auf diese Stufe des Komponistenschaffens, dass er einen Rang hatte, wie beispielsweise Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Eindrucksvoll erzählt das Museum Multimedial die Geschichte der großen, teils gemeinsamen Konzertreisen des Künstlerpaares. Wenige Originalstücke aus der Zeit sowie Kopien von Kleidern und Accessoires sind zu sehen. Das Paar unterhielt ebenso wie die Mendelssohns einen aktiven Musiksalon. Es war der zweite Hotspot dieser Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts in Leipzig. Das ist wirklich original alles noch.
Das ist original und hier knarzte es dann also auch bei Felix Mendelssohn-Bartholdy, wenn er hier war, oder bei Hector Berlioz, aber auch bei Hans-Christian Andersen, auch Wagner war hier zu Besuch und natürlich Ferdinand David, der Kapellmeister vom Gewandhaus. Jeder brachte seine Musik mit, man probierte aus und man konnte dann eben hier in einem relativ intimen Kreis einfach neue Entwürfe schon mal präsentieren, ein bisschen dran feilen. Man ging sonntags entweder zu Mendelssohn oder zu Davids oder eben zu Schumanns. Und da wurde dann nicht nur musiziert, sondern es wurde natürlich auch diniert, sodass also auch auf Clara einige Dinge warteten. Man wollte von ihr, dass sie natürlich auch entsprechend in der Küche wirkte. Das lag ihr nicht ganz so. Robert schenkte ihr auch ein Kochbuch. Ein Wink mit dem ganzen Zaun, finde ich. Wie oft sie es in der Hand hatte, weiß man nicht. Mit einer Widmung von Robert. Also er hat es besonders hübsch verpackt, aber es hält wenig Gebrauchsspuren, muss man ehrlicherweise sagen. Dennoch war sie eine hervorragende Gastgeberin.
Fojan Garibnaya, ich studiere jetzt in dem dritten Semester der Studiengänge Musiktheorie und Komposition an der Hochschule für Musik und Theater. Bin seit 5 Jahren hier im Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig aktiv als wissenschaftliche Hilfskraft. So, die Geschichte der Leipziger Sammlung beginnt im vorigen Jahrhundert und ist eng verbunden mit einem in Leipzig lebenden Holländer namens Paul de Wet. Er war selber auch Instrumentalist, aber eher als Dilettant. Und er hat Instrumente gesammelt.
Heute befindet sich in Leipzig die zweitgrößte Sammlung dieser Art in Europa. Mehr als 5000 Musikinstrumente verschiedener Epochen und aus aller Welt werden hier aufbewahrt. Ein Riesenforschungsgebiet, was noch lange nicht vollends erschlossen ist. Darunter ausgesprochene Raritäten, wie der älteste Hammerflügel des Erfinders dieser Technik, Bartolomeo Cristofori, aus dem Jahr 1726. Der junge Leipziger Student und Cembalist Elias Tulchinski ist bei unserem Treffen mit dabei, um die kostbaren Instrumente für diese Reportage zum Klingen zu bringen. Schwierig ist das, so ein Hammerklavier zu spielen?
Für mich, ich bin ja eigentlich Cembalist, ist es schon sehr ungewöhnlich, weil man total andere Druckverteilung und eine ganz andere Sensibilität braucht. Und diese Flügel haben jetzt im Vergleich zum Cembalo sozusagen das Problem, dass sie im oberen Tastaturbereich schwächer sind als im unteren. Das heißt, man muss sehr aufpassen, dass man mit der linken Hand die rechte Hand nicht zudeckt. Beim Cembalo ist das deutlich ausgeglichener. Das hatte ja auch Bach zu seiner Zeit an den Hammerflügeln kritisiert. Sie seien zu schwergängig und in der Höhe zu schwach. Und als Cembalist, wenn man das spielt, versteht man, was er meint.
Okay, wenn wir jetzt dasselbe Stück nochmal auf dem Cembalo da drüben hören würden, wäre das ein Riesenunterschied?
Ja.
Dann wollen wir uns das mal anhören. Also es muss doch herrlich für Sie sein, jetzt hier so ein altes Cembalo spielen zu können.
In der Tat, denn die meisten Instrumente, die man auch als Cembalist spielt, sind keine originalen Cembali. Die sind so selten und die sind so wertvoll, dass man die Leute eigentlich nicht so häufig da dran lässt, einfach damit diese Instrumente sich so gut wie möglich einfach erhalten. Das heißt auch, ja, ich als Cembalist spiele eigentlich immer auf Nachbauten, die auch sehr gut sind und keine schlechteren Instrumente deswegen sind, aber eben kein Original. Und das ist jetzt auch das erste Mal tatsächlich, dass ich auf einem Original spiele.
Muss man so ein Instrument erst kennenlernen, wenn man das trifft?
Sicherlich. Jedes Instrument ist wie ein Mensch, hat einen eigenen Charakter. Und man muss das Cembalo insbesondere kennenlernen, bevor man es spielt. Also man muss die eigene Hörerwartung an das Instrument anpassen. Sonst schafft man nicht, es gut Musik zu machen.
Hat denn so ein Cembalo eine Seele?
Oh, ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Eine sehr schöne Seele, eine sehr schöne musikalische Seele.
Flaggschiff, das ist ein großer Konzertflügel.
Besuch in der Pianoforte-Fabrik der Firma Blüthner in Großpösener bei Leipzig. Ein Traditionsunternehmen von Weltruf mit 160 Jahren bewegter Firmengeschichte. Im Pianosalon lässt Geschäftsführer Christian Blüthner einen der hier ausgestellten großen Konzertflügel klingen.
Blüthner ist ja nicht irgendeine Klavierfabrik, sondern hat die Musik maßgeblich geprägt. Und das konnte man nicht einfach aufgeben. Es war ohnehin schwierig genug, nach dem Krieg wieder den Neuanfang zu starten.
Christian Blüthner ist eigentlich Arzt von Beruf. Doch seit der Reprivatisierung des 1972 in der DDR enteigneten Familienunternehmens steht er inzwischen seit mehr als 25 Jahren als Geschäftsführer neben seinem Bruder, einem gelernten Klavierbauer in fünfter Generation, an der Spitze der Blüthner Pianoforte-Fabrik.
Ich bin also Mediziner und habe dann einige Jahre auch praktiziert. Und mit der Wende habe ich ein BWL-Studium angefangen an der Fernuniversität in Hagen, um einfach die kaufmännischen Grundlagen zu haben, um später dieses Unternehmen dann auch entsprechend leiten zu können. Ja, und dann rief meine Mutter an und meinte, Junge, jetzt ist es Zeit, nach Leipzig zurückzukehren. Und bin dann hierher gekommen, in den Baumarkt gefahren, habe mir einmal Farbe geholt, habe ein altes Büro gestrichen, was in den damaligen alten Werkshallen frei war, und habe angefangen zu arbeiten.
In dem eher gesichtslosen Produktionsgelände von Großpösener vor den Toren der Stadt Leipzig werden heute, gut 160 Jahre nach Firmengründung, immer noch Instrumente gebaut, die weltweit gesucht und geschätzt werden. Einst beschäftigte der Firmengründer Julius Blüthner bis zu 1800 Mitarbeiter und revolutionierte mit seinem höchst innovativen Pianoforte den Instrumentenbau. Seine Flügel traten an die Stelle des Hammerklaviers und des Cembalos, die in ihren Klangspektren begrenzt waren. Das war in der Blütezeit des Leipziger Musikinstrumentenbaus Mitte des 19. Jahrhunderts. Heute sind es noch 150 Beschäftigte, die im Jahr rund 450 hochwertige Flügel und fast ebenso viele Klaviere fertigen, die dann in alle Welt verkauft werden. Berühmte Pianisten waren schon hier, um Flügel auszuprobieren. Ihre Konterfeis und persönliche Zeilen an die Firmeneigner zieren die Wände im Pianosalon.
Ja, hier steht zum Beispiel Michael Bletnjov. Er ist also ein fantastischer Pianist und ein hervorragender Musiker. Und er war hier und hatte die Aufgabe, für einen russischen Konzertsaal einen Flügel auszusuchen. Ja, und dann stehen sie erstmal Kopf, weil sie müssen jetzt innerhalb von 2 Stunden hier 5, 6, 7 große Konzertflügel fit machen.
Die müssen ja gestimmt werden.
Richtig, ne? Und vor allem komplett Njov. Ja. Und dann war er ziemlich müde und hat viel Kaffee getrunken und ein paar Zigaretten geraucht und setzte sich dann an einen dieser Flügel und spielte den und spielte das komplette Klavierrepertoire durch, vom Barock bis zu Prokofjew. Und das ging 2, 3 Stunden. Und ich saß oben und hörte zu und war schon ziemlich angetan und fragte mich, naja, er hat da noch 6 weitere Instrumente vor sich, dass das wohl offensichtlich eine lange Nacht wird. Und dann stand er auf, drehte sich rum und sagte, also Herr Blüthner, ich gratuliere Ihnen, ich bin ganz erstaunt, dass es das noch gibt. Diese Filigranität im Klang und wir nehmen den. Fand ich bemerkenswert, ja, das ist schon einige Jahre her, das habe ich aber nie vergessen.
Die Tradition der Musikstadt Leipzig wird also fortgeschrieben, so viel ist sicher. Und das war sie, unsere Tour auf der Leipziger Notenspur, die in normalen Zeiten natürlich auch in die bekannten großen Konzertsäle und Bachkirchen führt und die Seele zum Klingen bringt. Am Mikrofon war Alexandra Gerlach. Musik